Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag, heute mit Katja Scherer. In Berlin geht heute der sogenannte Tag der Industrie weiter, eine zweitägige Veranstaltung vom Bundesverband der Deutschen Industrie, bei der Wirtschaftsvertreter und Politiker über künftige wirtschaftspolitische Weichenstellungen diskutieren. Darüber berichten wir. Und wir hören mehr zum Zensus 2022, einer groß angelegten Datenerhebung des Statistischen Bundesamts, das ein präzises Bild der Lebensverhältnisse in Deutschland zeichnet. Zuerst aber blicken wir, wie in dieser Sendung üblich, auf die aktuellen Entwicklungen an der Börse. Und dazu schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt. Dort ist heute mein Kollege Klaus-Rainer Jackisch vor Ort. Herr Jackisch, heute ist aus wirtschaftlicher Sicht ein eher ruhiger Tag. Wie steht der DAX?
Ja, das ist in der Tat so, aber die Stimmung ist trotzdem nicht besonders gut, denn nach den starken Gewinnen von gestern ist der deutsche Aktienindex heute kräftig auf Tauchstation gegangen. Aktuell notiert das Börsenbarometer bei 18.153 Punkten, 171 weniger als gestern. Und es sind einige Sorgen, die schon seit längerem hier die Runde machen, die im Moment dafür verantwortlich sind, dass die Anleger doch eher verkaufen und auf Nummer sicher gehen. Zum einen macht man sich natürlich Sorgen über die Wahlen, die in Frankreich anstehen. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung befürchtet man ja einen Rechtsruck. Das könnte dann eben auch Probleme für die EU und insbesondere für den deutsch-französischen Motor auslösen. Es gibt auch weiterhin Sorgen über die hohe Inflation in den USA. Am Ende der Woche stehen neue Daten an, aus denen man schließen kann, wie möglicherweise die US-Notenbank weiter agieren wird. Und dann gab es auch noch vom IFO-Institut nach dem schlechten IFO-Geschäftsthema-Index von gestern, heute Einschätzungen zu den Exporterwartungen in Deutschland. Die waren auch nicht besonders. Also es deutet doch sehr viel darauf hin, dass wir uns auf eine längerfristige Konjunkturschwäche einstellen müssen.
Groß in den Schlagzeilen war gestern schon der Kunststoffhersteller Covestro. Das Unternehmen hat die Verhandlungen mit dem arabischen Ölkonzern ADNOC aufgenommen, wie es mitteilte. ADNOC will den Kunststoffhersteller übernehmen und heute hat Covestro auch noch weitere Sparmaßnahmen angekündigt. Wie kam denn diese neuerliche Meldung bei den Anlegern an, Herr Jackisch?
Ja, Sparmaßnahmen werden natürlich hier immer gerne gesehen. Dementsprechend steigt die Aktie auch heute wieder um rund 2%. Tatsächlich sollen bis zum Jahr 2028 jährlich 400 Millionen Euro eingespart werden. Es sollen auch noch mehr Stellen gestrichen werden, allerdings nicht in Deutschland. Hier ist sogar die Bestandsgarantie für die über 7.200 Mitarbeiter verlängert worden über das Jahr 2028 hinaus bis zum Jahr 2032. Aber interessant ist natürlich in der Tat das Übernahmeangebot und das Übernahmeinteresse der Abu Dhabi National Oil Company, kurz ADNOC genannt. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio Thomas Schießle von Equities. Es ist ein bankenunabhängiges Institut für Analyse und Research. Herr Schießle, ADNOC ist ein staatliches Unternehmen, das zweitgrößte Erdölexporteur und Produzent in der Welt. Was ist das für ein Unternehmen, das da nun dieses Interesse hat an Covestro?
Nun, tatsächlich ein großer Spieler in dem weltweiten Energiespiel, wenn ich das mal so sagen darf. Und die müssen natürlich auch über den Tellerrand hinausschauen. Also was passiert, wenn das Öl zur Neige geht, beziehungsweise die Nachfrage danach sinkt. Stichwort ist dann die Energiewende, Wasserstoff.
Das heißt, man möchte sich sozusagen Covestro gerne einverleiben, um sich zukunftssicher zu machen.
Ich würde es jetzt nicht Einverleiben nennen, sondern ich würde sagen, dass die Wertschöpfungskette, der Vertrieb, der Blick hin zum Kunden damit ergänzt wird. Denn jetzt handelt man Öl und das sind andere Spieler als in Zukunft, wenn es Wasserstoff gilt zu verkaufen. Und da braucht man zum einen einen globalen Vertrieb, globale Kunden und vor allen Dingen innovative Partner, sprich Covestro zum Beispiel, die für die Kunden die besten Lösungen rausfinden. Bis jetzt hat das Covestro ganz gut fertiggebracht in ihrem Bereich und das macht wohl auch die Attraktivität dieses Unternehmens aus.
Covestro produziert ja verschiedene chemische Produkte oder Anwendungen in verschiedenen Bereichen, unter anderem auch zukunftsorientierte, zum Beispiel für E-Autos und so. Ist das sozusagen die Möglichkeit eben auch für einen Erdölproduzenten sozusagen sich auf diese neuen Technologien nach und nach umzustellen?
Ja, genau das ist das. Der Einsatzstoff, der Rohstoff ist dann nicht mehr Mineralöl, sondern eben ein anderer Energieträger. Die meisten werden jetzt auf Wasserstoff setzen. Das wird dort auch gemacht werden, zumal ja dort am Persischen Golf die Sonne ewig scheint und das Wasser vorbeifließt. Also da ist längere Zeit für Wasserstoffproduktion die beste, eine sehr gute Grundbedingung. Sie werden also Wasserstoff sehr preiswert produzieren. Jetzt muss dieser Wasserstoff nur verkauft werden, irgendwohin in die Welt. Und am besten verkauft man den nicht aufs Geradewohl, sondern für Kunden mit inklusive Anwendungen. Und da ist eben der Bereich bei Covestro Materials and Solutions hat schon gezeigt, dass sie da einiges drauf haben.
Nun ist es ja so, dass AdNoc seit fast einem Jahr versucht, eben tatsächlich diese Gespräche auf den Weg zu bringen. Das Management bei Covestro war ein bisschen vorsichtig, ist aber jetzt ergebnisoffen bereit zu verhandeln. Wie schätzen Sie das denn ein, dass es tatsächlich zu einem Zusammengehen kommt?
Nun, das ist ein bisschen zum guten Stück Glaskugel, was wir jetzt hier betreiben. Aber vor dem Hintergrund, dass der Vorstand sich dazu bereit erklärt hat, eine zügige Due Diligence, also eine Überprüfung der Vertragsrahmenbedingungen einzuwilligen, zeigt schon, dass man eher auf einen Abschluss hinarbeitet als auf ein Abweisen des Angebots.
62 Euro soll es ja pro Aktie geben, rund 12 Milliarden Euro dann insgesamt. Sind die Anleger damit zufrieden oder möchten die mehr?
Nun, der Markt glaubt noch nicht daran. Darüber kann man natürlich trefflich fabulieren. Am Schluss des Tages, denke ich, ist aus Sicht der Araber das ein strategischer Kauf. Und darauf werden dann auch Kapitalanleger setzen, die dann noch ein Premium haben wollen. Aber das ist Spekulation.
Aktuell ist es ein fairer Preis. Dankeschön, Thomas Schießle von Equities, dem bankenunabhängigen Research-Institut hier in Frankfurt. Danke für Ihren Besuch.
Ja, danke für diese Einschätzungen auch aus Köln. Herr Jackelstein, blicken wir auf weitere Unternehmen. Der Flugzeugbauer Airbus hat eine Gewinnwarnung herausgegeben. Das kam wahrscheinlich nicht gut an.
Oh nein, das kam überhaupt nicht gut an. Der europäische Flugzeugbauer, der hat ja einen Verkaufsschlager, nämlich das Kurzstreckmodell A320. Aber da gibt es schon seit einiger Zeit Probleme. Gar nicht so sehr bei Airbus selber, sondern bei den Zulieferern der Triebwerke. Die können nämlich nicht genug liefern. Und deshalb hat man eben nun die Auslieferungszahlen herabgeschraubt von 800 auf 770. Dann dementsprechend auch wird der Betriebsgewinn in diesem Jahr deutlich weniger hoch ausfallen. Und das mögen die Anleger überhaupt nicht. Die Aktie stürzt heute um 12% ab. Und MTU, der Triebwerkhersteller, der auch in Deutschland sitzt und eben einer dieser Lieferanten ist, auch diese Aktie rutscht um 6,3% ab.
Kurzer Blick auf Merck. Der Konzern hat die Arbeit an einem neuen Krebsmittel eingestellt.
Ja, große Enttäuschung, nicht nur für Patienten, sondern eben auch für Aktionäre. Es ist schon das zweite Medikament, das nicht zum Erfolg kommt. Und das ist für Merck deshalb problematisch, für den Darmstädter Hersteller, weil viele Patente ablaufen in der nächsten Zeit. Und man braucht unbedingt Nachschub. Dementsprechend reagieren die Anleger sehr scharf, ein Minus von 8%.
Und dann blicken wir auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro weitgehend stabil, bei einem Dollar 0,722. Die Umlaufrendite gestiegen auf 2,47% und die Feinunze Gold. Die kostet heute 2.333 Dollar. Das ist etwa ein halber US-Cent weniger als gestern.
Das war das Börsengespräch heute mit Klaus-Rainer Jackisch. In Berlin läuft aktuell der Tag der Industrie. Gestern hat Bundeskanzler Olaf Scholz dort gesprochen und er hat der Wirtschaft mögliche Unterstützungsmaßnahmen in Aussicht gestellt, zum Beispiel, dass Abschreibungen einfacher werden sollen. Heute sprachen bei der Veranstaltung CDU-Parteichef Friedrich Merz und Bundesfinanzminister Christian Lindner und mein Kollege Jörg Münchenberg hat ihnen zugehört.
Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP nutzte heute den Auftritt auf dem Tag der Industrie, um seine bekannten Positionen in der Haushaltspolitik zu bekräftigen und um die eine oder andere Warnung in Richtung Koalition zu schicken, nachdem sich die SPD-Bundestagsfraktion gestern erneut für eine Aussetzung der Schuldenbremse stark gemacht hatte. Doch auch Forderungen des Bundesverbandes der deutschen Industrie zur Einrichtung eines milliardenschweren Sondervermögens für Investitionen erteilte Lindner eine Absage.
Strukturelle Aufgaben, die kann man nicht mit Sonderprogrammen lösen. Wir würden die europäischen Fiskalregeln brechen. Wir würden einer künftigen Generation immer höhere Zinslasten auf die Schultern legen. Und deshalb ist unsere Aufgabe, dass wir die strukturellen Aufgaben unseres Landes im Rahmen unserer nationalen Fiskalregeln und im Rahmen unserer europäischen Regeln gestalten.
Zumal der Staat kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem habe, so der Finanzminister, um zugleich eine Wende in der Haushaltspolitik einzufordern. Die Koalition müsse weg von Konsum und Umverteilung hin zur Gestaltung und Investitionen. Mit anderen Worten, die Ampel muss Prioritäten setzen. Doch welche und wie diese finanzieren, genau darüber wird seit Monaten erbittert in der Koalition gerungen. Lindner suchte heute dagegen den Schulterschluss mit den anwesenden Wirtschaftsministern.
Wertschöpfung und Wachstum kommen nicht von Umverteilung und Subventionen. Wertschöpfung und Wachstum kommen von Arbeit, Leistungsbereitschaft und der Bereitschaft, unternehmerische Risiken zu tragen. Deshalb brauchen wir genau mehr davon. Freude an Arbeit, Bereitschaft zu Leistung und zu unternehmerischem Risiko. Das ist der Weg, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Die inhaltlichen Übereinstimmungen mit dem Vorredner waren dabei unüberhörbar. Der kommt jedoch aus der Union und heißt Friedrich Merz. 5 kurze Punkte hatte Merz in seiner Rede skizziert, die sich in Deutschland ändern müssten und dabei gerade beim Thema Arbeit eine ähnliche Position vertreten wie Lindner.
Zu sagen, wir sind in der Lage, wir können es, wir wollen es, in diesem Land wirklich für Aufbruch zu sorgen, wirklich für eine bessere Stimmung zu sorgen. Und wir schaffen Anreize dafür. Wir erzwingen das nicht. Aber wir schaffen Anreize dafür, dass es den Menschen wieder Spaß macht, zu arbeiten, etwas mehr zu arbeiten, sie vielleicht auch steuerlich dabei zu unterstützen. Arbeit ist nicht die unangenehme Unterbrechung unserer Freizeit.
Aber das war nicht die einzige Überschneidung mit dem Finanzminister, der bekanntlich auch beim Bürgergeld deutliche Einschnitte sowie strengere Regeln fordert. Bei Merz klang das heute wiederum so.
Der Name muss weg. Das erweckt ja den Eindruck, als ob wir so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland haben. Wir müssen mal über diejenigen reden, die nicht nur in den Unternehmen, sondern auch in ihren Unternehmen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diejenigen sind, die sich jeden Tag anstrengen. Und auf die muss der Fokus der Politik ausgerichtet werden und nicht auf diejenigen, die möglicherweise mit dem Arbeitsmarkt Probleme haben.
Zugleich forderte Merz heute den Abschluss von neuen Handelsabkommen. Diese dürften jedoch aus innenpolitischen Motiven nicht überfrachtet werden. Der CDU-Chef nannte dabei beispielhaft Arbeitsschutz- und Umweltschutzauflagen und zeigte auch hier eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit dem nachfolgenden Redner von der FDP.
Beim Tag der Industrie diskutieren Wirtschafts- und Politikvertreter über nötige wirtschaftspolitische Weichenstellungen. Jörg Münchenberg hat die Debatte zusammengefasst. Und damit kommen wir zu ja vermeintlich oft trockener Statistik. Das Statistische Bundesamt hat heute die Ergebnisse einer großen Datenerhebung vorgestellt, den sogenannten Zensus. Die Statistiker haben unter anderem erfasst, wer in Deutschland lebt und wie die Menschen wohnen. Und diese Ergebnisse sind sehr wichtig, um zum Beispiel Sozial- und Integrationspolitik besser planen zu können. Steffen Wurzel fasst die wichtigsten Ergebnisse des Zensus für uns zusammen.
In Deutschland leben weniger Menschen als bisher angenommen. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Behördenchefin Ruth Brandt hat heute in Berlin die neuen Daten zum sogenannten Zensus vorgestellt. Zum Stichtag dieser statistischen Zählung, das war der 15. Mai 2022, lebten demnach 82,7 Millionen Menschen in Deutschland.
Gegenüber der bisher gültigen Bevölkerungszahl aus der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung lebten damit am Zensusstichtag rund 1,4 Millionen. Millionen Einwohnerinnen und Einwohner weniger in Deutschland als bisher angenommen.
Der Stichtag im Mai 2022 liegt zwar schon gut 2 Jahre zurück, allerdings lässt sich diese Statistik auf heute hochrechnen. Entsprechend gilt der Unterschied zwischen bisheriger Annahme und tatsächlicher Bevölkerungszahl in etwa auch heute. Dass in Deutschland fast 1,5 Millionen Menschen weniger dauerhaft leben als gedacht, das habe verschiedene Gründe, sagt Thomas Gössel, der Präsident des Bayerischen Statistikamtes. Einer der Hauptgründe sei wohl, dass sich Ausländerinnen und Ausländer häufig nicht abmelden, wenn sie Deutschland wieder verlassen, zum Beispiel wenn sie im Ruhestand in ihre Heimat zurückziehen.
Das ist eine Ursache, die festgestellt wurde beim Zensus 2011. Die spielt sicher heute auch eine Rolle. Da müssen wir mit den Städten, mit den Gemeinden zusammen das tatsächlich in den Einzelfällen analysieren. Die Wissenschaft ist auch aufgerufen, hier die Daten zu nutzen, um zu sehen, welchen quantitativen Anteil haben solche Ursachen dann?
Was die neuen Zensuszahlen auch zeigen, zum Stichtag im Mai 2022 gab es bundesweit 43,1 Millionen Wohnungen. Das sind rund 2,5 Millionen mehr als beim vorherigen Zensus. Die Haushalte haben im Schnitt auch mehr Platz als früher. Es sind statistisch gesehen 94 Quadratmeter, 3 mehr als zuvor. Dass es beim Wohnen regional immense Unterschiede gibt, das zeigt sich beim Blick auf die Mieten. Laut Zensus lag die durchschnittliche Netto-Kaltmiete 2022 bei 7,28 Euro pro Quadratmeter, wobei die Mieten in Hamburg, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg im Schnitt deutlich höher sind als in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Oliver Heidinger vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen.
Bei den Großstädten liegen München, Frankfurt am Main, Stuttgart und Heidelberg mit jeweils über 10 Euro durchschnittliche Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter vorne. Die günstigste westliche Großstadt ist in Nordrhein-Westfalen Hagen mit 5,39 Euro. Die günstigste Großstadt bundesweit ist Chemnitz mit 5,26 Euro.
Bundesweit werden sich nun Behörden, aber auch die Politik mit den Ergebnissen des Zensus befassen. Konkrete Auswirkungen könnten die Zahlen etwa haben für den Länderfinanzausgleich. Da in Bremen statistisch gesehen nun mehr Menschen leben als bisher gedacht und zum Beispiel in Berlin, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern deutlich weniger.
Über die aktuellen Erkenntnisse des neuen Zensus des Statistischen Bundesamts war das Steffen Wurzel. Und wir bleiben noch einen Moment beim Blick auf die Lebensverhältnisse in Deutschland. Die Bertelsmann Stiftung hat eine Studie zur finanziellen Situation von Alleinerziehenden vorgelegt und die zeigt, trotz mancher Verbesserungen, die in den vergangenen Jahren stattgefunden haben, zum Beispiel ein höherer Kinderzuschlag, hat sich an der allgemein schwierigen Situation von Alleinerziehenden wenig verändert. Georg Schwarte berichtet.
Alleinerziehend zu sein, ist in Deutschland noch immer ein Armutsrisiko. Danach sind 700.000 von 1,7 Millionen alleinerziehenden Familien hierzulande von Armut gefährdet. Laut einer Bertelsmann-Studie arbeiten rund 71% der alleinerziehenden Mütter und 87% der betroffenen Väter. Häufigster Grund für die finanziell schwierige Situation sind ausbleibende Unterhaltszahlungen. Alleinerziehende Familien im Westen sind übrigens häufiger von Sozialleistungen abhängig als betroffene Familien im Osten, obschon dort anteilsmäßig mehr alleinerziehende Familien leben. Hauptlast der Betreuungsarbeit tragen weiterhin die Mütter. Sie leben im Schnitt mit mehr und jüngeren Kindern zusammen und arbeiten trotz der Mehrbelastungen häufiger in Vollzeit als Mütter in Paarfamilien. Der Anteil Alleinerziehender, die Bürgergeld erhalten, liegt im Bundesland Bremen mit 55% am höchsten, in Thüringen mit 27% aller alleinerziehenden Familien am niedrigsten. Als armutsgefährdet gelten hierzulande Haushalte, deren Einkommen weniger als 60% des mittleren Einkommens aller Haushalte beträgt.
Alleinerziehende haben es finanziell weiter oft schwer, auch weil in vielen Familien der Unterhalt ausbleibt. Georg Schwarte berichtete das. Als nächstes werfen wir nochmal einen genaueren Blick auf den Immobilienmarkt. Gut 90 Quadratmeter haben Haushalte in Deutschland im Schnitt zur Verfügung, das wissen wir jetzt, dank den neuen Zensusdaten. Und viele Menschen brauchen auch mehr Platz zu Hause als früher, weil viele ja auch inzwischen im Homeoffice arbeiten. Das führt dazu, dass es viel Bewegung auf dem Immobilienmarkt gibt und dass vor allem Immobilien in städtischen Randlagen zunehmend gefragt sind. Wie sich das auf die Preise auswirkt, das berichtet Volker Hirt.
Bundesweit gaben die Immobilienpreise in 2023 gegenüber dem Vorjahr um 8,7% nach. In den Ballungsräumen war der Preisverfall noch höher. Beispiel Frankfurt am Main. Da wurden 2022 6.100 Wohnungen verkauft. Im letzten Jahr waren es nur noch 3.900. Und der Durchschnittspreis bei diesen Verkäufen sank enorm von 1,2 Millionen auf 850.000 Euro pro Einheit. Für den Planungsdezernenten der Stadt, Markus Quechenberger, eine logische Entwicklung.
Es geht ja darum, dass eben momentan Einzelverkäufe von Eigentumswohnungen schwierig sind. Das hängt damit zusammen, dass eben die Preise zu hoch sind, die Zinsen zu hoch sind und eben die wenigstens sich das leisten können, eben eine Wohnung zu kaufen für 700.000 Euro bei 4% Zinsen.
Durch den Zinsanstieg hat sich das Kaufverhalten geändert. Investoren oder Eigennutzer suchen nicht mehr die 1A-Lagen, können sie sich auch immer weniger leisten. Sie weichen auf die Ränder der Städte aus. Sogenannte B-Lagen seien gesucht. Und hier sei der Preisverfall nicht so deutlich, so Florian Bauer von Bauer Immobilien heute Morgen in Update Wirtschaft in Tagesschau 24.
Überwiegend hat es den Bereich des Eigennutzers getroffen. Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und teilweise auch Gewerbeimmobilien. Kapitalanlageimmobilien, vermietete Immobilien. Dadurch, dass die Nachfrage hier so hoch ist und die Mieten so stark gestiegen sind, sind häufig relativ stabil geblieben in den Preisen.
In der City werden im Moment eher die kleineren Einheiten gesucht. Zwei- oder Dreizimmerwohnungen, so Florian Bauer. An den Rändern, also in den B-Lagen, seien es die eher größeren Einheiten.
Was das Thema Homeoffice, Workation betrifft, dass man in B-Lagen häufig mehr Wohnraum zu vergleichbaren Preisen bekommt, teilweise noch im Grünen ist, das sind häufig ja, die Vorteile. Nachteile wenig, weil die Nachfrage einfach so extrem hoch ist und das Angebot an Immobilien so gering ist. Von daher überwiegen die Vorteile ganz klar.
Investoren, die eine Kapitalanlage suchen, rät Florian Bauer, nicht emotional an die Sache ranzugehen. Entscheidend sei zum Beispiel nicht, ob man sich vorstellen könne, selber in der Immobilie zu wohnen.
Ja, als erstes sage ich immer, es muss nicht gefallen, es muss funktionieren. Habe ich dort Nachfrage, was den Zustand betrifft, Protokolle sauber und wie ist auch der Kaufpreis im Verhältnis zur Miete und von daher wirklich rational vorgehen und genau prüfen.
Die Preise scheinen sich auf dem jetzt etwas niedrigeren Niveau zu stabilisieren, gerade in den großen Städten, so Christine Hellbach vom Gutachterausschuss Immobilienwerte Frankfurt.
Durch eben den Zuzug von Personen wird es so sein, dass wir wieder einen Anzug des Marktes sehen. Also das heißt, die Verkaufszahlen werden durchaus steigen.
Die Nachfrage ziehe wieder an, so Hellbach. Deswegen gab es im letzten November auch eine Korrektur der Prognose für das laufende Jahr. Wurde damals noch für dieses Jahr ein Preisrückgang für Immobilien bundesweit um 2,8% erwartet, so sind es jetzt nur noch 1,7%. Das heißt, der Preisrückgang schwächt sich deutlich ab.
Über aktuelle Entwicklungen am Immobilienmarkt war das Volker Hirt. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. In den Kommentaren, in den Zeitungen, da geht es nochmal um den Tag der Industrie und die Entlastungen für die Wirtschaft, die Bundeskanzler Olaf Scholz gestern bei der Veranstaltung in Aussicht gestellt hat.
Die Mitteldeutsche Zeitung glaubt, dass das Verhältnis zwischen Industrie und Politik besser geworden sei. Beide Seiten scheinen gewillt, gemeinsam daran zu arbeiten, die deutsche Wirtschaft aus der Krise zu führen. Nötig ist es allemal, denn von allein werden sich all die Probleme kaum lösen. Die schwindende Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Vergleich zu China und den USA ist die vielleicht größte Herausforderung der vergangenen Jahrzehnte. Sie in den Griff zu bekommen, entscheidet über Wachstumsaussichten und Wohlstand für die nächsten Jahre. Das Handelsblatt aus Düsseldorf stellt eine gereizte Stimmung in Deutschland fest, weil die ökonomische Lage so schwierig wie seit Jahren nicht sei. Der Chef des Industrieverbands BDI, Russwurm, versuchte noch zu retten, was zu retten ist, in seinem Verhältnis zum Kanzler, lobte dessen Rede. Zuvor allerdings hatte auch er von verlorenen Jahren gesprochen und meinte damit die Jahre unter Kanzler Scholz. Direkter ist der BMW-Großaktionär Quandt. Er beklagt im Interview mit der FAZ die Sprachlosigkeit zwischen Kanzleramt und Wirtschaft. Die Regierung gebe in Zeiten, da bei den Menschen die Bereitschaft steige, sich auf unterkomplexe Antworten einzulassen, ein verunsichertes und wenig souveränes Bild ab. Mehr Kritik geht nicht. Die letzten diplomatischen Hemmschwellen fallen. Denn es geht um Grundsatzfragen. Die bemerkenswerte Konfliktbereitschaft ist nicht zuletzt der Ohnmacht gegenüber einem Kanzler geschuldet, der zunehmend selbstgerecht agiert und vor allem auch kommuniziert. Die Augsburger Allgemeine unterstreicht: Ein Aufschwung mit Raten zwischen 3 und 4%, wie Deutschland ihn nach der Finanzmarktkrise noch erlebt hat, ist weit und breit nicht in Sicht. Im Gegenteil. Selbst die 0,4%-Prognose des IFO-Institutes fußt auf der Annahme, dass die Europäische Zentralbank in diesem Jahr noch zweimal die Zinsen senkt und die Wirtschaft so stimuliert. Sicher aber ist das keineswegs. Zuletzt ist die Inflationsrate in der Eurozone sogar wieder gestiegen. Mag die Angst vor einer Deindustrialisierung des Landes auch übertrieben sein, die vage Aussicht auf eine Zinswende löst sicher noch keine Wirtschaftswende aus. Deutschland muss sich auf eine lange ökonomische Hängepartie einstellen. Die Neue Osnabrücker Zeitung zeigt sich optimistisch. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins gesenkt. Folgen weitere Zinssenkungen, würde das den Investitionsappetit der Unternehmen weiter steigern. Auch die Chancen für eine Konsumwende stehen angesichts des Reallohnwachstums nicht allzu schlecht.
Das war die Wirtschaftspresse. Damit endet unsere Sendung. Ich bin Katja Scherer. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.